Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von Fußball MML Daily. Heute ist Donnerstag, der 11. April. Doch, du wärst doch dran gewesen, Lena Kassel. Aber ich war so versteift auf eine so wahnsinnig schöne Anmoderation, die ich für dich hatte. Kann ich es trotzdem machen?
The stage is yours. Fahren Sie fort.
Okay. Viele von euch werden sicherlich denken, Mensch, nach so vielen tollen Spielen am Dienstag und gestern kann nicht einfach jeden Tag Champions League sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich es besser, denn ich habe jeden Tag Champions League, weil sie an meiner Seite ist. Sie ist die Königinnenklasse der Podcaster und Podcasterinnen. Guten Morgen, Lena Kassel.
Heilige Maria Gottes, guten Morgen. Also ich sag mal so, damit hast du das Buongiorno Bitches von Montag aus meinem Gehirn gestrichen. Es ist nicht mehr vorhanden.
Hab ich.
Ja, ja. So schnell kann's gehen.
Wobei ich finde persönlich immer noch, dass Buongiorno Bitches eigentlich auch sowas wie meine so random Signature-Begrüßung sein könnte. Aber ja, gut. Aber so habe ich es wettgemacht. Danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast übrigens. Aber das freut mich, dass es dir gefallen hat. Geht's dir denn gut?
Ja, also ich würde sagen, die Buongiorno-Bitches-Begrüßung kannst du, sage ich mal, ins Handschuhfach packen. Wenn du 60 wirst und dann deinen roten Porsche gekauft hast, dann wäre das auch wieder angebracht, glaube ich.
Dann darf ich sie wieder rausholen. Okay, das ist ja sehr schön. Das ist ja nicht mehr lange hin. Also die Jahre sollten wir zusammen es auch noch hinbekommen und schaffen und dann mal gucken, ob ich es dann zumindest zum roten Porsche geschafft habe. Lass uns anfangen, bevor wir hier abschweifend unterwegs sind. Ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt, oder?
So ist es.
MML International.
Bei Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund, das ist natürlich aus deutscher Sicht spannendste Spiel gestern Abend in der Champions League. Versuch's mal irgendwie selber so ein bisschen zu analysieren. Kann es sein, Lena Kassel, dass wir so eine Art Two-Face gesehen haben? Also die beiden Gesichter von Borussia Dortmund in einem Spiel. Das Schlechteste vom BVB und das Beste vom BVB präsentiert innerhalb von 90 Minuten.
Ja, ein Spiel wie die Saison selbst vom BVB, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. 2:1 haben sie verloren in Madrid. Sie haben eine wahnsinnig schlechte erste Halbzeit gespielt und eine doch bessere zweite. Und ich würde sagen, es gibt trotz der Niederlage viel schwarz-gelbe Hoffnung für das Rückspiel nach eben dieser zweiten Halbzeit. Aber lass uns mal am Anfang beginnen. Erste Halbzeit hat Atletico den BVB hergespielt. Sie haben den Rhythmus des Spiels bestimmt, sie haben das Tempo angezogen, mal hoch, mal tief gestanden und der BVB hat nur reagiert. Sie kamen gar nicht irgendwie in eine Form der Gestaltung rein. Das war schon krass, wie wenig Lösungsansätze der BVB für das Atletico-Spiel hatte, nämlich fast gar keine. Also In-Game-Coaching, Fehlanzeige. Das offensive Pressing von Atletico, ja, dagegen hatte Dortmund wie so oft nicht das passende Rezept, wie sie eben gegen einen hochstehenden Gegner aufbauen sollen. Nicht so, wie Gregor Kobel es vor dem 1:0 gemacht hat. Also alle reden jetzt über Madsen. Das war aber halt nur mal der Pass von Gregor Kobel, der ihn in Bredouille gebracht hat. Er wollte diesen Ball nämlich gar nicht haben. Es ist natürlich jetzt die Frage, ist das Ansage vom Trainer, lass uns flach aufbauen, oder war das einfach eine falsche Entscheidungsfindung von Gregor Kobel? Also ich will jetzt nicht wieder auf Edin Terzic draufhauen, aber es wirkte so, weil es auch nicht das erste Mal passiert ist in diesem Spiel, als wäre die Marschroute gewesen, bitte flacher Aufbau. Und ich halte das in dieser Situation und auch in der einen oder anderen Situation für wirklich sehr, sehr töricht. Und du hast damit eben deinen Mitspieler in Bedrängnis gebracht und es ist eben nach hinten losgegangen. Beim 2:0 von Atletico auch, ja, Missverständnis zwischen Hummels und Schlotterbeck. Man muss wirklich sagen, sie waren gestern ein Sicherheitsrisiko in sehr, sehr vielen Situationen. Und zweite Hälfte gab es dann einen besseren Mix aus offensivem Risiko und defensiver Absicherung. Das war viel stringenter und damit haben sie sich dann eben auch das Tor verdient, auch weil Terzic Bino Gittens und eben Julian Brandt reingebracht hat und damit Tempo-Dribblings ins Spiel gebracht hat. Da ist Atletico eben verwundbar. Ich will ja nichts sagen, aber das habe ich gestern in der Folge auch gesagt. Aber Edin Terzic hört mir ja nicht zu. Muss er selber draus lernen.
Frechheit.
Ist Frechheit. Fürs Rückspiel wären das meine allerersten zwei Startelf-Kandidaten, weil da eben Atletico mit Axel Witzel, mit Jimenez, mit Azpilicueta einfach verwundbar ist und du eben Tempo auf den Platz bringen musst. Und sie kamen für mich eben zu spät ins Spiel. Und ich würde sagen, unterm Strich ist der BVB mit einem blauen Auge davon gekommen und hat eben für das Rückspiel in Dortmund jetzt alles offen gehalten. Und wenn ein Stadion magische Nächte kann, dann eben das Westfalenstadion. Stabil war das gestern Abend ganz und gar nicht. Und da will ich kurz das Bigger Picture aufmachen, weil am Ende steht ja wieder ein großes Fragezeichen hinter dem BVB. Sie hatten sich doch eigentlich defensiv stabilisiert. Sie waren doch eigentlich in einer guten Verfassung. Und dann kam dieses Champions League-Viertelfinal-Hinspiel, die erste Halbzeit, wo gerade in der letzten Kette Fehler an Fehler gereiht war. Ich würde sagen, BVB, das B steht für Baustelle. Und das meine ich gar nicht so böse, wie das jetzt klingt, sondern Baustelle, weil halt noch nicht standfest und Baustelle, weil halt noch nicht fertig. Und ich dachte, die Baustelle wäre halt schon weiter. Ich dachte halt, bald wäre richtfest. Nach gestern Abend wissen wir, Obergeschoss ist fertig, Untergeschoss noch nicht und damit ist halt kein Fundament vorhanden.
So einfach kann Fußballanalyse sein. Man muss natürlich fairerweise noch dazu sagen, dass der BVB hinten raus natürlich noch drei sehr, sehr gute Chancen gehabt hat. Zweimal die Latte noch getroffen hat oder einmal Lattenkreuz und einmal die Latte. Also hinten raus war es echt stark und glaube ich, und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast oder am Anfang gesagt hast, das lässt auf jeden Fall hoffen fürs Rückspiel, denn wir wissen, in diesem Jahr Atletico extrem schlecht bei Auswärtsspielen, extrem schwach und insofern ist das ja vielleicht das, worauf Borussia Dortmund bauen kann, um dann zum ersten Mal seit 2013 wieder das Halbfinale einer Champions League-Saison zu erreichen.
Und dann gab es ja gestern Abend noch ein weiteres Spiel. Der FC Barcelona gewinnt nämlich das Viertelfinal-Hinspiel bei PSG mit 3:2 und darf sich dafür, glaube ich, bei seinen Jokern bedanken. Auf die verdiente Führung hatte Paris ja nach der Halbzeitpause direkt per Doppelschlag die perfekte Antwort. Doch Xavi bewies ein goldenes Händchen, indem er erst Petri, der den Ausgleich einleitete, sowie Christensen, der an seinem 28. Geburtstag zur erneuten Führung traf, unmittelbar vor den jeweiligen Toren eingewechselt hatte. Also Xavi hatte ein richtiges Näschen und hat, glaube ich, großen Anteil an diesem Sieg seiner Mannschaft.
Genau. Und Fun Fact, und das sagt dann, glaube ich, am Ende auch wiederum alles über das Spiel und warum möglicherweise PSG wieder mal davor steht, relativ früh in der Champions League auszuscheiden. Der Sportskamerad Mbappé, der ja ganz gut sein soll, hat 11 Zweikämpfe gehabt in dieser Partie gegen Barcelona. Und nur 3 davon gewonnen.
Ja, das spricht Bände.
Eurofighter.
Ja, ein deutsches Team verbleibt uns ja noch im UEFA Cup. Die weiterhin ungeschlagenen Leverkusener treffen heute Abend auf West Ham United, die ja wiederum im Achtelfinale den SC Freiburg rausgeschmissen haben. Wie siehst du die Chance für Leverkusen heute Abend? Leverkusen-Mania, geht es weiter?
Die große Frage ist natürlich, wie präsent ist schon die mögliche Meisterfeier am Sonntag, ne, in den Köpfen der Spieler? Wir wissen ja, ein Sieg gegen Bremen und sie würden die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte holen. Ich glaube, vor einer gewissen Grundaufregung, vor einer gewissen Grundanspannung ist auch nicht die von Xabi Alonso erschaffene Maschine aus Leverkusen immun. Das wird natürlich im Kopf drin sein. Die Frage ist, ob es beflügelt oder vielleicht eher hemmt. Also es ist ein Drahtseilakt. Rein sportlich sind sie natürlich der Favorit für mich in dieser Partie. West Ham ist ein Gegner mit viel Erfahrung in Europa, ist ein Gegner mit hoher Physis. Glaube, das wird wie so oft in dieser Saison für Leverkusen ein Geduldsspiel werden, weil ich West Ham tief und gegen den Ball orientiert erwarte. Also Leverkusen braucht Geduld und ich glaube, sie brauchen ein hohes Tempo im eigenen Ballbesitzspiel, damit sie sich gar nicht in diese unangenehmen Zweikämpfe begeben müssen. Und ich glaube, für eine gute und auch benötigte Portion Physis, die auch, glaube ich, wichtig sein wird bei dieser Partie, könnte eben Victor Boniface sorgen. Der Nigerianer ist ja nach seiner Verletzung und 2 Kurzeinsätzen wieder ein Kandidat für die Startelf. Kann mir vorstellen, dass Xabi Alonso ihn heute Abend bringen wird. West Ham hingegen muss auf ihren Topstürmer Jared Bowen verzichten. Der ist verletzt. Er hat in dieser Saison bislang in 40 Pflichtspielen 19 Tore und 8 Vorlagen erzielt. Also das ist wirklich eine herbe Schwächung für die Engländer. Und wer sich erinnert, in der vergangenen Saison ist Leverkusen ja auch erst im Halbfinale gegen die AS Rom ausgeschieden. Ich glaube, diesmal haben sie beste Chancen, ins Finale zu kommen, wenn sie ihren Kopf in den Griff kriegen. In den Beinen steckt ein Finaleinzug in jedem Fall. Auch hier noch einen kurzen Side-Fact. Verliert Bayer gegen West Ham und Bremen nicht, dann stellt das Alonso-Team am Sonntag auch die europäische Bestmarke seit der Jahrtausendwende von Juventus Turin aus den Jahren 2011 bis 2012 ein. Da waren die Italiener nämlich auch 43 Spiele lang ungeschlagen. Und wenn Leverkusen jetzt eben gegen West Ham und Bremen nicht verliert, dann wird eben die nächste Bestmarke eingestellt. Das vielleicht noch als kleines Klugscheißerwissen für heute Abend oder halt für Sonntag.
Ja, und vielleicht auch als extra Motivation für die Bayer-Elf, oder?
Ach ja, das ist ja das Ding, worüber ihr auch in der neuen Folge Fußball MML gesprochen habt, ne? Sagen Sie, okay, wir werden ohnehin Meister und wir gehen so ein bisschen dieser ungeschlagenen Serie, die lassen wir mal, ne? Die streichen wir mal so ein bisschen aus unserem Kopf und sorgen eher dafür, dass wir möglichst viele Titel in der Vitrine uns hinstellen können, ne? Das ist ja genau die Frage, die man sich so stellt. Wollen Sie irgendwie Historisches schaffen in dem Sinne, dass Sie die erste Mannschaft sind, die ungeschlagen bleibt eine ganze Saison lang? Oder wollen Sie sich einfach möglichst viele Titel irgendwie in die Vitrine stellen? Das ist so ein bisschen die grundsätzliche Frage. Vielleicht klappt ja auch beides. Das wäre dann das super, super, superlativ. Sie holen das Triple und bleiben ungeschlagen. Dann schaffen sie sowieso jede Bestmarke. Aber ja, es ist dieser Drahtseilakt, in dem Leverkusen sich, glaube ich, so wie noch nie in dieser Woche befindet. Sie können Meister werden am Sonntag, haben aber eben jetzt noch ein sehr, sehr wichtiges Viertelfinal-Hinspiel vor der Brust. Und ja, ich glaube, dann werden wir nach dieser Woche wissen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Aus einem goldenen oder doch vielleicht nur aus einem silbernen.
Fakt ist auf jeden Fall, wenn sie es Triple holen wollen, wäre ein Sieg heute Abend in der Bayer Arena gegen West Ham United jetzt nicht das Schlechteste, würde ich mal sagen. Die weiteren Partien übrigens sind folgende. Es gibt das italienische Duell zwischen AC Mailand und AS Rom. Der FC Liverpool empfängt zu Hause Atalanta Bergamo und Roger Schmidts Benfica Lissabon bekommt es zu Hause mit Olympique Marseille zu tun. Alle Partien starten um 21 Uhr. Das Duell der Leverkusener gegen West Ham könnt ihr bei RTL verfolgen.
Dann Deals.
Soll Alexander Nübel seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern und anschließend eine weitere Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart spielen? Beide Bundesliga-Spitzenclubs sollen sich nach Informationen der Bild und von Sky Sport News auf eine Fortsetzung der Leihe geeinigt haben. Zudem soll der 27-jährige Nübel bei den Bayern zeitnah ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier unterschreiben. Die Bayern, bei denen Nationaltorhüter Manuel Neuer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, wollten den Bericht auf Anfrage allerdings nicht kommentieren.
Das kommt überraschend.
Hätte für die Meldung eben vielleicht auch gegolten. Aber was wirklich überraschend kommt, ist, was Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg jetzt hat verkünden lassen. Er muss sich nämlich inmitten im Abstiegskampf nach einem neuen Geschäftsführer Sport umschauen. Marcel Schäfer kehrt dem Club den Rücken und wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Wie gesagt, der VfL teilte das mit und zwar gestern. Offenbar zieht es den 39-Jährigen zu Ligakonkurrent RB Leipzig. Schäfer habe den Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Witter über seinen Wechselwunsch informiert und darum gebeten, seinen bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen, so der VfL. In Anbetracht aller Umstände sei vereinbart worden, dass er seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung ruhen lässt.
Bei den Leipzigern ist ja der entsprechende Posten seit der Trennung von Max Eberl im September 2023 nicht mehr besetzt. Ruven Schröder ist bei RB ja als Sportdirektor und nicht Sportvorstand angestellt. Am Sonntag treten die Wolfsburger zu einer ohnehin schweren Auswärtsaufgabe an. Gegner ist dann, na klar, RB Leipzig. Natürlich. Naja,
natürlich.
Wer die Aufgaben des gebürtigen Aschaffenburgers nach der überraschenden Trennung zukünftig übernehmen soll, ist derzeit noch unklar. Um die sportlichen Belange kümmert sich nun Sportdirektor Sebastian Schinzilorz in enger Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ralf Hasenhüttl.
Auch das noch.
Serge Gnabry gehörte neben Leroy Sané und Leon Goretzka zu den besten Bayern-Spielern beim Champions-League-Spiel gegen Arsenal. Doch dann musste Gnabry während der Partie verletzt raus, wie schon so oft in dieser Saison, die sich für den Angreifer immer mehr zur Seuchensaison entwickelt. Laut ersten Prognosen hat sich Gnabry in London einen Muskelfaserriss zugezogen. Er hat, Zitat, wieder eine Oberschenkelverletzung und ist auf jeden Fall raus. Das sagte Trainer Thomas Tuchel. Da müssen wir jetzt eine Lösung finden für nächste Woche. Und weiter der 50-Jährige mit ernstem Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel am 17. April. Das ist sehr, sehr bescheiden. Ich nehme mal an, lieber hätte er beschissen gesagt.
Ich glaube auch.
Aber das ist nur Spekulation.
Ich glaube, ja, nee, das ist das korrekte Wort für diese Verletzung, und zwar die erneute. Denn für Gnabry kommt diese Verletzung natürlich zur absoluten Unzeit. Der Offensivspieler war ja gerade drauf und dran, doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Für die März-Länderspiele hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 28-Jährigen, der in dieser Saison 20 Bayern-Spiele schon verpasst hat, ja nicht berücksichtigt. Doch Gnabry, der in dieser Woche von einer für ihn persönlich schwierigen Saison sprach, gelang ja in den 6 Pflichtspielen seit seiner erneuten Rückkehr, 4 Tore und eine Vorlage. Zweimal stand er zuletzt wieder in der Startelf der Bayern und überzeugte, mein Fitnesslevel im Allgemeinen stimmt. Das meinte er noch am Montag. Jetzt droht Gnabry ja dann doch wieder eine mehrwöchige Pause. Die Zeit bis zur Heim-EM wird also knapp. Am 17. Mai wird Nagelsmann ja voraussichtlich bereits seinen EM-Kader bekannt geben.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ist ja und bleibt ja ein fantastischer Spieler.
Verlierer des Tages.
Der Vorsprung ist dahin. Im Rennen um einen zusätzlichen Platz in der Champions League hat die Bundesliga durch das Remis der Bayern bei Arsenal und das Unentschieden von Manchester City bei Real Madrid Platz 2 in der Rangliste an die Premier League verloren. Ab der kommenden Saison erhalten ja die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Clubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Grundlage ist eine Einjahresrangliste der UEFA. Italien führt diese Tabelle an. Deutschland war zuletzt Zweiter.
Und England und Deutschland sind jetzt punktgleich. England steht wegen seiner besseren Platzierung der Vorsaison nun vor Deutschland. Und England hat auch das etwas Bessere an Aussichten, denn die Premier League stellt noch insgesamt 5 Teams in den 3 Wettbewerben. Deutschland mit Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen nur noch 3. Zur Erinnerung, die beiden Länder, die am Saisonende nach einem errechneten Durchschnittswert die beiden ersten Plätze belegen, bekommen jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League. Dabei wird kein anderer Platz abgezogen, auch nicht in der Europa League oder in der Conference League. Der deutsche Fußball hätte dann im Erfolgsfall also 8 statt der üblichen 7 Startplätze. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei RB Leipzig. Schaut man da sehr besorgt drauf, denn das war bislang immer noch so ein kleiner Ausweg, ne? Wenn die für eins der beiden Teams die Saison nicht so verlaufen sollte, wie sie denn eigentlich geplant war.
So sieht's aus. Ich würde sagen, alle hoffen auf Bayer Leverkusen, ne? So ein bisschen. Also ich meine, die sind ja die Mannschaft, die vermutlich die höchsten Ambitionen hat, einen europäischen Titel zu holen und relativ lange in diesem Wettbewerb zu verbleiben. Also von daher, ich glaube, aus deutscher Sicht mit Leverkusen, können wir uns da noch kurz ein bisschen zurücklehnen.
Wie Leverkusen gespielt hat, erfahrt ihr morgen natürlich.
Ja.
Vielleicht sogar bei uns.
Ganz sicher sogar. Außerdem blicken wir auf den anstehenden Spieltag. Es könnte ja ein historischer werden. Wir haben es ja in dieser Folge auch schon angesprochen. Leverkusen empfängt am Sonntag zu Hause Werder Bremen. Unter anderem auf diese Partie werden wir schauen, aber auch auf alle weiteren. Freut euch drauf und dann hören wir uns morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.